Musik nimmt man heute nicht mehr mit, auf Schallplatte und Kassette schon gar nicht, aber auch nicht auf CD oder iPod. Stattdessen begleitet uns die Musik überall hin. Internet und Streamingdiensten sei Dank. Für uns ist das bequem und preiswert, aber was bedeutet diese Veränderung für diejenigen, die mit Musik ihr Geld verdienen? Sind Streamingdienste digitale Enteignung der Künstler oder ein unausweichlicher Schritt in die richtige Richtung? Diese Frage wird uns in dieser Stunde beschäftigen. Zur Netzreporter XL-Ausgabe des Online-Talks begrüßt euch Thomas Reintjes. Und meine Gäste bitte ich, sich ganz kurz selbst vorzustellen, vielleicht jeder zwei Sätze über sich selbst. Und dann wüsste ich noch gerne, aus welcher Quelle zurzeit ihr Musik hört meistens. Wir fangen in Köln an mit Peter Flore.
Genau, ich bin verantwortlich für die Online-Inhalte beim Musik- und Popkulturmagazin Intro aus Köln. Online-Inhalte beinhaltet alles, was von Website über iPad bis Social Media geht.
Und aus welcher Quelle hörst du meistens Musik zurzeit?
Fast ausschließlich online, also Streamingdienste oder digitale Verbreitungswege.
In Hamburg ist zugeschaltet Reinhard Kahl.
Ja, guten Morgen. Ich bin der Justiziar des Verbandes der unabhängigen Musikunternehmen. Er sitzt in Berlin und vertritt fast alle mittelständischen Musikunternehmen hier in Deutschland. Und in Hamburg bin ich Rechtsanwalt, Partner der Kanzlei Beiler Karl Platzbecker und dort Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und bin hauptsächlich seit 10 Jahren in dem Bereich Musik und Internet unterwegs und vertrete da unsere Mandanten.
Und deine bevorzugte Musikquelle?
Ich bin nach wie vor auf der einen Seite Vinylkäufer und ich nutze ziemlich intensiv Simfy.
In Berlin ist zugeschaltet Henrik Menzel.
Ja, guten Tag. Ich bin Henrik Menzel von der Firma Audiolead Records. Wir sind eine Plattenfirma, relativ klassisch. Und ich bin zuständig für Booking und Management von einigen Bands. Ja, und ich höre auch fast ausschließlich Online-Musik, Spotify. Hab mir aber letzte Woche einen CD-Player gekauft, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich bin 30.
Und ebenfalls in Berlin Fabian Häuser.
Ja, hallo, Fabian mein Name. Ich mache PR beim Berliner Online-Musiksender Tape TV und bin, glaube ich, auch unser größter Nutzer. Also ich konsumiere Musik hauptsächlich über Tape TV und bevor ich das Haus verlassen habe, nochmal Platte gehört.
Okay, und wenn ihr Fragen an die Gäste habt oder Anregungen für unsere Diskussion, dann twittert an @dradiowissen oder schreibt eine Mail an wissen@dradio.de. Ja, für ein paar Euro, bei den meisten Diensten sind es ja so 5 oder 10, je nach Leistungsumfang, kann man heute eine Musik-Flatrate buchen und dann übers Internet ohne Ende Musik streamen. Fangen wir also mal ganz allgemein an. Henrik Menzel, ist das gut oder schlecht für die Musikindustrie?
Ach, für die Musikindustrie, da bin ich vielleicht der Falsche, um das zu beantworten. Erstmal sehen wir uns ja nicht als die Musikindustrie, als Plattenfirma Audiolead. Ich sehe das eher zuerst mal aus der Sicht der Nutzer und für die ist es wahnsinnig praktisch. Ich benutze es selber, die Musik ist überall verfügbar, alles, was ich hören will, ist ziemlich sofort da. Jedenfalls bei einigen Diensten ist alles da und das ist einfach mega praktisch. Und ja, von dieser Seite muss man das dann auch labelseitig aufrollen und gucken, was wollen die Leute haben. Es bringt ja nichts, irgendwas anzubieten, was niemand haben will. Wir machen keine DATs oder was weiß ich, oder Kassetten, auch nur noch eher selten. Deswegen, ja.
Peter, vielleicht hast du ja einen ganz guten Überblick über das, was die Musikindustrie bewegt, aber auch eben, was die Hörer bewegt. Denn als Intro sitzt ihr ja eigentlich so an der Schnittstelle zwischen den beiden.
Absolut, und ich erlebe es immer wieder, dass die Leute fast einen Informationsvorsprung mittlerweile vor uns haben, weil sie Musik sehr, sehr viel schneller konsumieren. Viele, natürlich, muss man einfach so sagen, über illegale Quellen, aber eben auch über die Streamingdienste, die dem Ganzen jetzt so eine ganze Legalität wiedergegeben haben. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, den logischsten Schritt, wenn man mal das gesamte Nutzerverhalten sieht. Für mich hat es nie Sinn gemacht, einzelne Dateien oder Alben digital zu kaufen, aber für mich macht es durchaus Sinn, für einen bestimmten Betrag im Monat Zugriff auf all die freie Musik da draußen zu haben. Und das erlebe ich auch bei den Lesern oder Nutzern.
Vielleicht sollten wir am Anfang jetzt nochmal klären, warum es jetzt eigentlich plötzlich so viele Dienste auf dem deutschen Markt gibt, die solche Streaming-Flatrates anbieten. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die GEMA einen neuen Tarif eingeführt hat. Pro Stream werden da 0,025 bis 0,6 Cent fällig. Das habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Und bei Abo-Diensten gibt es eine Pauschalgebühr pro Nutzer. Reinhard Kahl, ist damit jetzt die Rechtssicherheit für die Betreiber hergestellt worden und deswegen boomen diese Dienste jetzt?
Ich glaube, zunächst muss ich mal mit einem Missverständnis ausräumen. Das hat tatsächlich gar nichts mit der GEMA zu tun, dass wer in Deutschland so einen Dienst anbieten möchte, der hat die Möglichkeit bei der GEMA, wenn er sich mit der GEMA nicht gleich einigt, auf die Hinterlegungsstelle einen bestimmten Betrag X, den man aushandelt, zu hinterlegen. Und dann kann man unter Umständen Jahre, wie ja jetzt geschehen, diskutieren und aushandeln, was man dann am Ende bezahlen muss. Aber die GEMA kann nichts dafür, wenn irgendwelche Services in Deutschland nicht angekommen sind. Gleichwohl ist es natürlich so, dass die Services lieber Rechtssicherheit in Deutschland gehabt hätten und einen vernünftigen Vertrag mit der GEMA. Aber der eigentliche Grund ist tatsächlich aus meiner Sicht, dass Spotify erstmal gezeigt hat, dass sich was bewegen lässt, und immer wenn irgendwo sich ein Geschäftsfeld auftut, dann springen da andere mit rein und versuchen das eben auch zu machen, so wie in Deutschland Simfy, RDO in USA und Deezer in Frankreich. Und jetzt erleben wir die Phase, dass die versuchen natürlich sich gegenseitig die Kunden abspenstig zu machen und in Konkurrenz zueinander treten.
Du hast jetzt Spotify erwähnt, ausgerechnet, denn Spotify ist ja noch nicht auf dem deutschen Markt.
Nee, das sind sie nicht, und ich gehe aber davon aus, dass das nicht mehr lange dauern wird. Dann werden sie in den deutschen Markt gehen, wenn sie entscheiden, dass das für sie Sinn macht. Wenn sie allerdings glauben, dass der deutsche Markt schon mit anderen Streaming-Services zu gut versorgt ist, dann werden sie vielleicht woanders hingehen. Das müssen sie selbst entscheiden. Das werden sie auch tun.
Also in Deutschland gibt's ja jetzt seit einigen Jahren schon Simfy, die da eine gewisse Vorreiterrolle gehabt haben. Am Anfang war ich auch tatsächlich skeptisch und habe immer gedacht, naja, Spotify ist in den anderen Ländern schon jetzt seit einiger Zeit vorhanden, und Simfy wird's schwierig haben, so, oder wird schwer haben, sobald Spotify hier auf den Markt drängt. Tatsächlich ist das in den letzten Jahren ja noch nicht passiert, und Simfy hat sich dann eine ganz gute Position mittlerweile sichern können als bekanntestes deutsches Streaming-Angebot.
Aber trotzdem habe ich das Gefühl, alle warten irgendwie auf Spotify.
Das ist tatsächlich so, denn wenn man das mal vergleicht, Spotify und Simfy, was da an Katalog vorhanden ist, ist tatsächlich ein himmelweiter Unterschied.
Also absolut, und man hat natürlich auch bei Spotify, die haben natürlich auch sozusagen den, sagen wir mal, globalen oder internationalen Vorteil. Man kennt das vielleicht, wenn man viele, sagen wir mal, Facebook-Freunde aus dem Ausland hat, die benutzen fast alle Spotify, und man wartet ja fast als Nutzer schon drauf, naja, wann kann ich es endlich nutzen?
Okay. Ja, es ist tatsächlich auch so, dass man schon den beliebten Sport hatte, wenn man das genutzt hat oder wenn man das nutzt im Ausland, sich irgendwelche abstrusesten Titel einfallen zu lassen, um zu testen, ob das bei Spotify tatsächlich vorhanden ist. Im Ergebnis, dass 90% der Fälle tatsächlich auch die wildesten Ideen dort im Katalog sind.
Also mit der GEMA, haben wir gelernt, hat das jetzt angeblich nichts zu tun. Auf der anderen Seite, Groove Shark hat ja seinen Dienst in Deutschland eingestellt und schiebt die Schuld auf die GEMA und sagt, die Kosten zum Betrieb des Streamingdienstes in Deutschland seien zu hoch. Also ist die GEMA jetzt Möglichmacher oder Bremser, oder hat sie jetzt wirklich nichts damit zu tun, mit dem Aufkommen oder dem Sterben dieser Dienste?
Okay. Soll ich noch was dazu sagen? Ja. Es stimmt natürlich nicht, dass die GEMA nichts damit zu tun hat, weil sie ja ständig damit in das Spiel gebracht wird und auch benutzt wird, um teilweise auch Politik zu machen. Groove Shark, finde ich, ist das krasseste Beispiel, weil es unterscheidet sich, oder ein besonderes Beispiel. Groove Shark unterscheidet sich gegenüber allen anderen Streaming-Services, die wir genannt haben, dass sie nichts an die Künstler und Labels vergüten. Und damit ist es kein Service, der in irgendeiner Form interessant wäre für die Rechteinhaber. Und bei der GEMA ist es so, dass sie natürlich wahrscheinlich nicht immer die richtige Politik gefahren haben und sehr zögerlich an das Thema Online herangegangen sind. Aber sie können faktisch nicht verhindern, dass in Deutschland Musik über Streamingdienste angeboten wird. Genauso können sie nicht, haben sie nichts damit zu tun, wenn YouTube entscheidet, einzelne Titel aus dem Angebot zu streichen, und wenn sie dann ein Schild hinstellen, das sich für den Nutzer so liest, als wäre die GEMA dafür verantwortlich, dann ist das schlichtweg falsch.
Das ist aber jetzt natürlich eine, sagen wir mal, Insider-Information, die du reinher hast und die möglicherweise auch wir hier in der Runde haben, die aber beim Nutzer überhaupt nicht ankommt. Weil beim Nutzer gibt es ja fast schon dieses reflexhafte Scheiß-GEMA. Ne? Wenn mal wieder irgendwie, das kennt ja jeder von uns, wenn mal wieder dann ein Video nicht verfügbar ist, was man gerade sehen will. Und ich glaube einfach auch so diese was du gerade mit Groove Shark beschrieben hast, das versteht, glaube ich, der Nutzer nicht. Dem Nutzer ist das erstmal relativ egal, wer da jetzt dran schuld ist. Der Nutzer sagt nur, komisch, es ist nicht mehr verfügbar, und das finde ich scheiße.
Und der Nutzer denkt, dass die GEMA schuld ist.
Genau.
Ja. Aber der Nutzer findet auch immer wieder einen Weg, um an seine Musik ranzukommen. Also insofern geht das immer weiter.
Ja. Ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, Welche Möglichkeiten und welche Fähigkeiten hat die GEMA in der Außendarstellung? Ich sitze hier im NDR-Studio und ich kann euch sagen, bei Google sieht es wesentlich bunter und lebensbejahender und freundlicher aus als im NDR-Studio. Und die sind auch besser aufgestellt, was es heißt, ihr Unternehmen nach außen darzustellen. Und dann gibt es halt irgendwann ein Öffentlichkeitsbild, wenn man sich nicht wirklich im Detail damit auseinandersetzt, das vielleicht mit der Wirklichkeit nicht mehr ganz übereinstimmt.
Also es geht am Ende immer ums Geld. Ihr habt gesagt, ja, Groove Shark hat die Künstler nicht bezahlt für die Musik. Wie viel Geld bekommen Musiker denn von Tape TV?
Das kann ich so pauschal gar nicht beantworten. Also wir sind natürlich der Meinung, Künstler müssen quasi von ihrer Musik leben können und das so handeln wir auch und das ist unsere Politik. Aber wie viel das jetzt im Einzelnen ist, das kann ich euch nicht sagen.
Okay, aber ihr finanziert euch durch Werbung. Das
genau,
heißt,
genau.
Man braucht das Geld der Hörer gar nicht, um Musik angemessen zu bezahlen.
Momentan ist es so richtig, dass wir werbefinanziert sind. Man kann einfach reinschalten und zugucken. Also momentan ist es so, dass das User, die Tape TV nutzen wollen, nicht bezahlen müssen.
Du hast eben gesagt, Musiker leben von ihrer Musik. Das will wahrscheinlich auch niemand, auch von den Nutzern, wirklich niemand abschaffen wollen. Die Frage ist ja nur, ob sie weiter von den Musikaufnahmen leben können und sollen oder.
Kann ich gern dann an Audiolied weitergeben, aber momentan habe ich den Eindruck, dass sie es noch können.
Lass uns vielleicht erstmal dabei bleiben, wo das Geld herkommt. Die Musikhörer ist eine Möglichkeit, die zahlen für die Streamingdienste. Aber es gibt eben werbefinanzierte Dienste wie Tape TV und im Prinzip ist ja auch die Zeitschrift Intro und deren Online-Angebot werbefinanziert.
Ja, nicht nur im Prinzip, sondern auch sehr.
Ja gut, es gibt noch andere Kanäle, also man kann auch ein Abo abschließen bei euch und ihr habt auch Affiliate-Links auf der Seite.
Genau, aber das sind letztendlich im Gesamtetat, sagen wir mal, machen das relativ einen kleinen Posten nur aus. Also natürlich, wir sind ein werbefinanziertes Magazin. Wir leben von Anzeigen, sowohl online als auch im Print. Plus, wir sind relativ breit aufgestellt, dass wir auch im gesamten Eventbereich als Agentur firmieren für Kunden, aber sowohl auch bei unseren eigenen Festivals, Melt Festival, Berlin Festival, Splash Festival sind da sicherlich die bekanntesten, die man kennt. Und da, also wir haben aus der Zeitschrift Intro, die man noch so kennt, die jetzt übrigens ihr 20-jähriges Jubiläum auch feiert, ist mittlerweile ein, ja, ich sag mal, Kompetenznetzwerk Popkultur geworden.
Und ich denke mal, gerade für die Künstler sind solche Projektionsfläche wie Zeitung oder jetzt auch Tape TV total wichtig, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Also insofern bedingt sich das ja alles gegenseitig.
Was sind das denn für Werbekunden, die im Musikumfeld Werbung machen? Sind das die Labels?
Ich sag mal, zum verschwindend geringsten Teil sind das noch die Labels. Das sind Markenkunden. Also das fängt beim Mobilfunkkunden an über Getränkehersteller, Sport, Schuhe und so weiter. Alles, was von diesem Kuchen Popkultur im Moment ein bisschen was abhaben will, weil die Marken drängen natürlich auch genau in diesen Markt rein. Das sieht man ja bei Festivals zum Beispiel. Also jedes große oder auch kleine Festival hat mittlerweile einen Head-Sponsor.
Was Marken betrifft, finde ich, muss man auch unterscheiden, wenn man jetzt von Bands, Künstlern spricht. Es gibt da die jungen Nachwuchskünstler, die sind eben keine Marke, die kennt auch keiner. Und es gibt U2, Christina Aguilera, alles tolle Marken, mit denen sich auch viele schmücken wollen. Und wer das geschafft hat, einmal Marke zu sein, der kann sich auch umfassend vermarkten. Und dem ist es auch, glaube ich, im Einzelfall dann egal, wenn er weniger Platten verkauft, weil er kann aus einer Vielzahl von Quellen schöpfen. Anders aber so Nachwuchskünstler, die müssen ihre Karriere auch erst noch aufbauen und es ist bis heute so, dass sie am Anfang, ich glaube Audiolith wird das auch irgendwie bestätigen können, die brauchen erstmal Aufnahmen, also sie müssen erstmal irgendwie Musik haben, mit der sie da draußen an den Start gehen können. Also es reicht nicht aus, einfach loszufahren und eine Tour zu spielen, weil um Tourbooking zu kriegen, eine vernünftige Tour zu kriegen, braucht man erstmal irgendwelche Aufnahmen, dann muss man in Rezensionen haben und so weiter und so fort. Und die Frage stellt sich halt, wer investiert am Anfang, wenn kein Geld da ist, wenn kein Name da ist, wenn das Risiko riesengroß ist. Und da wird es eben dann schwierig. Ich glaube nicht, dass es Sinn, also dass die Forderung sein muss, dass jeder Musiker davon leben können muss, weil es gibt Musiker, die machen das nebenbei. Es gibt die meisten Label, die kleinen Label beim VOT, das sind alles inzwischen Label, die davon natürlich nicht mehr leben können, sondern irgendwie Zweitjobs haben. Das finde ich zwar sehr schade, aber das wird es immer geben. Der entscheidende Punkt ist, dass wenn sie Musik machen und die Musik draußen genutzt wird, dann sollten sie angemessen auch irgendetwas davon abhaben, von dem Kuchen, wer auch immer diesen Kuchen fett gemacht hat. Ob es dann eben Werbekunden sind oder ob es Abos sind, ob es was auch immer ist, was ich denke, was man sich gut überlegen sollte, was man machen kann und was notwendig vielleicht ist gegen Services, die ganz bewusst von vornherein nicht bereit sind, irgendetwas an die Künstler abzugeben.
Die Schwierigkeit ist gerade bei diesen, ja, bei YouTube zum Beispiel. YouTube stellt sich so dar, wie gesagt, was wir vorhin besprochen haben, dass die böse GEMA die Rechte nicht einräumt für die armen Nutzer. Der Künstler möchte natürlich nicht den Nutzer oder den Zuhörer ausbeuten und dem das letzte Geld aus der Tasche pressen. Aber wenn mit der Musik, mit den Aufnahmen irgendwo Geld verdient wird, dann halte ich es auch für angemessen, dass der Künstler daran beteiligt wird. Also wenn jetzt ein Megakonzern wie Google durch Anzeigen Geld verdient, dann ist es doch recht logisch, dass die auch einen Teil davon an die Künstler weitergeben, deren Content sie nutzen.
Aber kann so ein Portal wie gerade YouTube nicht auch für junge und unbekannte Künstler tatsächlich auch ein Sprungbrett werden? Ich weiß, dass es jetzt nicht so ist, dass jede Band mal eben schnell ein Video auf YouTube stellt und morgen sind sie berühmt. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber tatsächlich gibt es ja heute sehr, sehr einfach zu bedienende Multiplikatoren, Stichwort Social Networks, die jeder Musiker für sich auch nutzen kann. Und es gibt ja schon auch die Beispiele von Musikern, die es ganz ohne ein Label zumindest erstmal bis zum gewissen Bekanntheitsgrad gebracht haben.
Ja, aber das ist ja davon völlig unabhängig, dass eine Firma wie Google viel Geld verdient und das eben mit der Musik. Und warum sollten die das nicht weitergeben?
Zumal YouTube, glaube ich, auch durch quasi Musikvideos, durch Musikstücke, durch Künstler erst so groß geworden ist und so bekannt geworden ist. Ich glaube, da ist YouTube den Künstlern eigentlich was schuldig. Also
ich glaube, bei Google ist eine Sache sehr wichtig, dass man sich die immer bewusst macht. Das Prinzip Google funktioniert so, don't ask for permission, but beg for forgiveness. Also rausgehen, erstmal loslegen und wenn dann alles in Schutt und Asche ist, sagt man, oh sorry, hat nicht funktioniert. Und da muss man sich schon fragen, wie weit das noch Sinn macht. Als sie YouTube gekauft haben, haben sie erstmal Rückstellungen von 200 Millionen Dollar, glaube ich, gebildet, um Schadensersatzleistungen zu zahlen. Und Google lebt davon, dass im Internet alles frei und kostenlos ist. Je mehr Zeit wir im Internet verbringen, desto mehr Werbeeinnahmen hat der inzwischen fast Monopolist Google. Und Google, das muss man einfach auch mal knallhart sehen, das ist ein börsennotiertes Unternehmen, eines der schwersten, glaube ich, die es gibt. Und da geht es darum, Kohle zu machen. Während sowas wie GEMA, das ist ein Verein, in dem sich Autoren zusammengeschlossen haben, die da irgendwo rumkrebsen, ist mal ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Also kommen schon zwei Welten aufeinander, glaube ich.
Ich würde da trotzdem nochmal die ketzerische Frage in den Raum werfen, ob denn ein Künstler heutzutage zwangsläufig durch seine Musikaufnahme Geld verdienen muss oder ob man das mal ganz vereinfacht dargestellt auch einfach als Werbungskosten, sagen wir mal, oder als Visitenkarte des Künstlers darstellen könnte.
Also auf alternative Geschäftsmodelle können wir gleich gerne noch kommen. Ich würde aber gerne erst nochmal beim eigentlichen Wert der Musik bleiben. Wo ist der im Moment angesiedelt? Verliert die Musik einerseits dadurch, dass sie natürlich kostenlos oder fast kostenlos verfügbar ist an Wert, aber verliert sie auch dadurch an Wert, dass sie ständig verfügbar ist, dass ich mich gar nicht mehr bemühen muss, überhaupt irgendwie an Musik dranzukommen?
Musik, glaube ich, verliert nicht an Wert, aber die Musikaufnahme verliert möglicherweise ein bisschen an Wert. Also Musik ist auch für mich und für viele Leute, mit denen ich so Umgang habe, einfach auch ein tägliches Gut wie Strom aus der Steckdose geworden. Ja. Und es ist relativ schwierig, bei einem letztendlich freien Gut, was Musik tatsächlich ja ist, da noch mit Geld zu verdienen. Denn ich sag mal, Geld kann man immer nur mit Sachen verdienen, die knapp bemessen sind. Also Autos, Äpfel, was auch immer, wofür man bereit ist zu zahlen. Aber Musik, die grundsätzlich verfügbar ist, es wird schwer, mit einer Musikaufnahme, die auch unendlich kopierbar ist, weil das sind digitale, also Dateien nun mal, da noch mit Geld zu verdienen heutzutage.
Aber ich glaube, dass es gar nicht mehr so um das Kopieren oder den physischen Besitz geht. Also es wird ja in Zukunft so sein, also ich lade mir ja zum Beispiel keine Musik auf mein Handy. Es ist so, es geht halt wirklich um Streaming. Ich gehe halt raus, mache das Teil an und dann will ich halt den Song hören, den ich gerade hören will. Es geht ja gar nicht mehr um den echten Besitz und also mir ist das jetzt das CD-Regal zusammengebrochen, habe ich mir auch gedacht, warum habe ich das ganze Zeug eigentlich noch? Es ist halt so, in Zukunft macht man das Handy an und dann muss da Musik rauskommen. Also Streaming ist auf jeden Fall, würde ich sagen, the way to go. Ist halt die Frage, wie das dann ausgestaltet wird. Und wir machen ja jetzt Musikvideos bei Tape TV und da ist es so, da beschäftigt man sich ja wirklich mit dem Song. Man guckt zu, man erlebt den Künstler, ja, nicht nur akustisch, sondern sieht ihn. Und das ist so ein ganz, ganz anderer emotionaler Ansatz. Und ich glaube, das ist auch immer noch wertvoll. Also da kann man sich immer noch begeistern. Und da, ich meine, das guckt man sich gerne an. Also für mich hat so ein Musikvideo, das war immer so ein Riesenwert.
Hendrik, welchen Wert hat die Musik denn noch für die Fans eurer Bands?
Einen relativ großen, aber vielleicht keinen, der mit Geld messbar ist. Also ob der Song jetzt 0 Cent bei YouTube zum Angucken kostet oder 1 Euro im iTunes Store, das zeigt ja schon, dass man den Wert der Musik nicht in Geld bemessen kann, wenn es irgendwo zwischen 0 und 1 ist. Und ja, die Fans oder die Leute, die Zuhörer, die verbinden viel mit der Musik, aber es geht vielleicht auch einfach dahin, dass man sich ein anderes physisches Ding kauft oder hinstellt als einfach eine CD. Also man kann sich ja auch einfach ein T-Shirt von der Band kaufen. Das ja, dann hat man auch einen Gegenstand, den man haptisch erfassen kann. Und die Musik ist, ja, wie Peter schon sagte, kommt aus der Steckdose und ist immer verfügbar.
Ich glaube, der Künstler ist tatsächlich das, was emotional bindet, ne? In welcher Form auch immer. Ja. Du hast eben Musikvideos natürlich angesprochen. Klar, das ist einfach was, wo ich auch, sagen wir mal, in Kontakt mit dem Künstler komme. Ich sehe ihn, wenn es ein clever gemachtes Video ist, verfolgt es mich vielleicht auch noch über einen Teil meines Lebens oder so weiter. Also, und Stichwort Konzerte oder T-Shirts, das ist immer noch was, wo ich auch eine gewisse Zugehörigkeit dann ausdrücken kann. Also ich bin, wie viele, glaube ich, gerne bereit, auf Konzerten auch immer wieder Geld in Merchandise zu stecken. Und was ich so beobachte, die Konzerte sind voll und die Merchandise-Stände sind jetzt auch nicht gerade verwahrlost.
Frage an den Juristen in der Runde, Rainer Kahl. Der Wertverlust der Musik an sich, führt der auch dazu, dass man mit den Urheberrechten, ich sag mal, ein bisschen lockerer umgeht als Nutzer, als Hörer?
Ich glaube, also zum einen bin ich nicht der Meinung, dass wir hier einen Wertverlust an Musik erleben. Es hat es ja schon immer gegeben, dass ich Musik, wenn ich wollte, konsumieren konnte, mir anhören konnte, ohne dass ich Geld bezahlen musste. Das bekannteste Beispiel ist das Radio. Und mit dem Unterschied natürlich, dass es eine Vereinbarung gibt zwischen all denjenigen, die diese Musik gemacht haben und den Radioanstalten. Und das hat es immer gegeben und das war ein wesentlicher Topf auch, aus dem man sich gespeist hat. Also der Wert war immer da, meines Erachtens. Aber ich glaube halt, dass nach wie vor die Fairness irgendwo aufrechterhalten werden sollte. Und ich denke auch, dass das möglich ist. Ein Streaming-Service, der komplementiert eigentlich das Feld nur mehr. Es wird einfach... Die Diversifikation wird zunehmen. Es gibt immer, die einen hören Vinyl, alte Säcke wie ich vielleicht, die über 40 sind. Aber gleichzeitig nutze ich natürlich jeden Streamingdienst, weil ich wahrscheinlich auch zu diesen Musiknerds gehöre.
Aber meinst du nicht, dass die Streamingdienste dann die Downloadportale obsolet machen?
Obsolet weiß ich nicht. Die werden wahrscheinlich irgendwann in Nischendasein gezwängt werden. Das wird eine Übergangsphase sein. Also ich kann mir vorstellen, dass in 5 bis 10 Jahren iTunes nicht mehr die Rolle spielen wird, wie es heute spielt.
iTunes hat ja auch gerade schon einen interessanten Vorstoß gemacht mit iTunes Match, für die es nicht kennen, also ein Cloud-basiertes, also in der Wolke gespeichertes Angebot, wo man völlig unabhängig, ob man die Musik tatsächlich gekauft hat, all die Musik, die man privat auf dem Rechner hat, in der Cloud speichern kann und sie teilweise dann eben sogar auch in verbesserten Versionen, also in besserer Audioqualität zurückgespielt bekommt. Und da macht iTunes zum Beispiel keinen Unterschied, ob man die Musik bei iTunes oder überhaupt gekauft hat. Sie sagt einfach nur, das ist deine Musik, die kannst du bei uns in der Cloud speichern. Für einen gewissen Betrag, nämlich 25 Euro im Jahr, glaube ich.
Aber es ist immer noch meine Musik. Es sind meine Dateien, die ich da hochlade und ich kann die kontrollieren. Das ist ja bei den Streamingdiensten anders.
Meine im Sinne von die ich besitze, aber meine nicht im Sinne von die ich gekauft habe.
Aber besitzen ist doch da gar nicht mehr greifbar, wenn ich meine Dateien auf die Server von Apple lade. Was ist da Besitz? Also das kann man doch gar nicht mehr so unterscheiden zwischen Besitzen und Nicht-Besitzen.
Darauf wollte ich hinaus. Ja, also das ist natürlich so ein Zwischending einfach schon, wo gar nicht mehr gefragt wird, ob du tatsächlich, sagen wir mal, rechtmäßiger Inhaber dieser Musik bist, sondern du versuchst einfach nur noch, ne, also dem Kunden klarzumachen, du kannst deine Musik immer überall hören und es ist egal, ob du die tatsächlich legal erworben hast.
Ja, diese Greifbarkeit, das fand ich ein interessantes Stichwort. Hat das auch was damit zu tun, dass diese Haptik fehlt, diese Komponente, ich fasse keine Platten mehr an, ich fasse keine CDs mehr an, das ist alles im Rechner digital und virtuell?
Absolut, also da muss ich, also dem kann ich nur beipflichten, das Wort etwas begreifen kommt ja von anfassen und das Problem von Urheberrecht war schon immer, dass man erst jemanden begreiflich machen muss, dass den wesentlichen Beitrag, den man zahlen musste, wenn man eine Schallplatte oder eine CD kaufte, nicht die Hülle und nicht das Plastik war, das man anfasste oder das Vinyl, sondern die Rechte, die dort die dort verkörpert sind, aber dann wird's abstrakt und das wird dann eben schwierig, das zu vermitteln. Und wenn die Urheberrechte etwas, was man anfassen kann, wie ein Gebrauchtwagen, dann würde das jemandem mehr einleuchten, dass es hier um bestimmte Werte geht, ja, um die auch gekämpft wird.
Ich habe bei Urheberrecht reinher immer so ein bisschen das Problem, dass es für mich so ein bisschen immer alttestamentarisch fast drüber kommt, so ein strafender Gott, so ein strafendes Recht, was immer so eine, sozusagen die Strafe oder die sozusagen sein Recht fordert. Mich würde mal interessieren, wie du ein modernes Urheberrecht, sagen wir mal, beschreiben würdest. Also wie geht ein Urheberrecht, wie wir es kennen, einfach mit dem Umstand an, dass wir eine Netzkultur haben, die sehr wohl auf Teilen, Samplen und Kopieren basiert.
Und Scheren vor allem.
Ja, genau, Scheren. Teilen. Ah.
Scheren. Scheren und Kopieren. Ich glaube, dass wir das Urheberrecht nicht weiterbringen, wenn wir da irgendwie das Wort Scheren reinbringen. Nee. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es möglich ist, das Urheberrecht zu vereinfachen in seiner Verständlichkeit. Das Urheberrecht ist bisher eigentlich ein sehr einfaches Gesetz. Wenn man das Urheberrecht vergleicht mit zum Beispiel den Steuergesetzen, Umsatzsteuergesetz, da geht dann ein Paragraph über 3-4 Seiten. Sowas gibt es im Urheberrecht nicht, sondern Urheberrecht ist sehr viel Richterrecht, sehr viel Erfahrung. Das ist sehr, sehr dynamisch. Und bis vor kurzem war das nur ein Recht, das kannten diejenigen, die es wirklich brauchten, die es angewendet haben. Und jetzt ist es plötzlich, jetzt betrifft es irgendwo jeden und dann wird es halt schwierig, das noch zu vermitteln. Aber ich glaube, das ist durchaus möglich und das kann man auch erreichen. Aber es wird keine Hauruck-Lösungen geben. Also alles, was in die Richtung geht, jetzt machen wir hier mal einen Schnitt, machen eine Flatrate und erlauben mal dieses und jenes. Wenn man sich diese Systeme genau durchdenkt, und das ist ja schon in den letzten 10 Jahren, kann man sich vorstellen, oft passiert, dann kommt man schnell zu dem Punkt, dass man so auch eigentlich nichts gewinnen und herausholen kann.
Ich erzähle mal ein Beispiel aus meinem Bekanntenkreis. Ein Vater und ein Sohn. Der Sohn ist 12 Jahre alt. Der Sohn hört Musik nur über YouTube und der Vater hat ihm jetzt beigebracht, wie man über YouTube diese Songs auch runterladen kann. Darüber habe ich dann mit ihm gesprochen und der Vater fiel völlig aus allen Wolken, dass das nicht legal ist, wenn man diese Songs dann auch noch runterlädt und so weiter und bei sich auf der Festplatte speichert, weil er war der festen Überzeugung, es gibt Tools dafür, damit man das machen kann. Also muss es ja auch legal sein.
Ganz ehrlich, das ist auch legal. Wenn ich aus einer Quelle, das ist abgedeckt von der Privatkopie, wenn ich aus einer Quelle, die offensichtlich nicht rechtswidrig ist, mir eine Kopie ziehe, dann ist das legal, in Deutschland zumindest. In den USA sieht es anders aus.
Henrik, ist das für euch als Label ein Problem oder eine Chance, diese Kultur des Teilens und Runterladens und auch das einzelne Nutzer gar nicht mehr das Bewusstsein fürs Urheberrecht und Nutzungsrechte haben?
Was heißt nicht mehr das Bewusstsein? Eigentlich brauchen die kein Bewusstsein dafür. Das Urheberrecht ist ja nicht dafür da, dass der Endverbraucher da durchsteigt. Der will einfach nur Musik hören und der, ich weiß nicht, ob das genau stimmt reinher, aber eigentlich hat der Endnutzer mit dem Urheberrecht relativ wenig zu tun. Ja, für uns ist es schon eine Chance, weil gerade das Teilen, das sind wahnsinnig kurze Wege und man kann ganz schnell ganz viele Leute erreichen. Ja, und deswegen ist es auch ganz gut, wenn die Musik überall verfügbar ist. Du musst deinen Freunden keine Dateien durch die Gegend schicken, sondern schickst einfach einen Link oder embeddest das Video und so sprechen sich Sachen schnell rum.
Also es gibt ja zum Beispiel Künstler wie Crow, also der geht ja voll durch die Decke bei Facebook und bei 50.000, 70.000 nimmt er einfach kurz für seine Fans was auf, setzt bei YouTube rein, bringt es halt auf Facebook und kommuniziert wirklich, weiß nicht, tagesaktuell, würde man wahrscheinlich an der Börse sagen, mit seinen Usern. Also der macht das richtig gut und der hat das, also die Möglichkeiten da voll durchschauen. Also in diesem Fall ist es, also ich finde, ein Riesenerfolg und das ist auch so eine ganz neue Art und Weise, mit den Usern auch zu kommunizieren oder mit den Fans zu kommunizieren. Also wirklich da zu sein, mit denen zu quatschen und wirklich wirklich direkt mit den Fans, also im Kontakt zu sein, so unmittelbar.
Das ist ein ganz gutes Beispiel, weil ich kenne auch zahlreiche Bands, also man kann ja auch andere Beispiele, wie zum Beispiel Amanda Palmer, amerikanische Künstlerin, die sehr, sehr viel twittert zum Beispiel und da ihre Nutzer auch einfach ständig einbezieht und als Fan der Band oder der Künstlerin habe ich auch immer das Gefühl, die kümmert sich um mich, die ist ja immer da, die bietet auch immer was an, was mich interessiert und wenn dann so ein Künstler zum Beispiel auch sagt, pass mal auf, ich habe eine neue Platte, aber vielleicht zahlt er ja auch mal ein paar Cent dafür oder vielleicht mache ich auch erst die Platte, wenn das über Spenden oder so weiter zustande kommt. Ich glaube, dass da eine sehr, sehr hohe Bereitschaft ist bei den Nutzern oder bei den Fans, weil es eben diese Künstlerbindung gibt. Also Stichwort Radiohead, was ja immer wieder als Paradebeispiel so gilt. Ich glaube, dass der klassische Radiohead-Fan, so es ihn denn gibt, der hat gar kein Problem damit, beziehungsweise der fühlt sich fast eingeladen, der Band noch auf ihrem Weg zu helfen, weil er das supportet, was die Band macht, weil dahinter noch eine gewisse Philosophie steht, mit der er sich identifizieren kann.
Keiner von euch hier in der Runde würde, wenn er könnte, diese Entwicklung, die wir jetzt so beschrieben haben, aufhalten wollen? Oder irgendwo?
Können ist vielleicht die Frage, ob man das
kann. Ich würde es auch gar nicht wollen, wenn ich es könnte. Also das sind... Aus meiner Sicht sind das Möglichkeiten, die sich jetzt technisch bieten, die für uns alle Vorteile natürlich bringen. Und die wurden hier alle schon genannt. Also ich kann, zumindest wenn ich eine Online-Verbindung habe und im reicheren Teil der Welt lebe, dann kann ich rund um die Uhr aus einem riesigen Fundus schöpfen. Wir müssen einfach nur dafür sorgen und uns darum kümmern, das irgendwie so zu organisieren, dass wir die aussortieren, die ganz bewusst sich nur selbst die Taschen voll machen wollen. Da gibt's ja so dicke Deutsche, die in Neuseeland leben. Und das ist natürlich nicht in Ordnung, aber wenn andere Services mit verschiedensten Varianten versuchen, hier User zu finden, Kunden zu finden, dann ist das eine prima Angelegenheit.
Auf der anderen Seite, Gefahren gibt's ja auf jeden Fall. Also die Sache ist noch nicht entschieden, aber es könnte ja auch darauf hinauslaufen, dass es da eine Monopolisierung gibt. Also wenn wir über Musikdienste reden, dann reden wir automatisch über Spotify, iTunes und vielleicht noch YouTube, Google. Wenn es sich auf diese eines Tages konzentriert, dann wäre das doch wahrscheinlich schon nicht ganz unproblematisch.
Ja, das ist jetzt tatsächlich schon so. Es wird so wahrgenommen. Es gibt wesentlich mehr Dienste, als jetzt genannt wurden. Das geht in die Hunderte, wahrscheinlich 1000 wird schon überschritten sein, mit denen man Verträge abschließen kann und die dann in der ganzen Welt die Musik, die man hat, verbreitet. Nur wenn man dann auf die Umsätze guckt, die man macht, dann wird man feststellen, dass nach wie vor 60-70% an Income von iTunes generiert wird. Aber Streaming-Services nehmen natürlich rapide zu, allen voran Google. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich bin jetzt ein Indie-Label, sagen wir mal Audiolied, und sagt jetzt, ja, ich muss jetzt mal mit Google irgendwie verhandeln, ich muss jetzt mal mit denen reden. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn im 19. Jahrhundert ein Bauer aus dem Hinterland des Zarenreiches die Idee hatte, er will mit dem Zaren jetzt über irgendwelche Deals verhandeln. Das wird nicht funktionieren. Also das funktioniert dann schon nach dem Modell, das ist unser System, das bieten wir euch an, friss oder stirb.
Jein. Dazwischen stehen ja noch andere Instanzen. Dazwischen steht ja, wir haben ja keinen direkten Vertrag mit Google. Dazwischen steht der Digitalvertrieb, die auch ihren Interessenverband haben oder einem angehören. Die können dann natürlich schon ein bisschen mehr Druck auf so eine große Firma ausüben, als wir als kleines Unternehmen.
Audiolied, ich meine, ihr seid ja eigentlich auch ein Paradebeispiel dafür, wie man um ein Label und seine Künstler einen regelrechten Hype kreieren kann. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob dieser Hype ausschließlich durch den Verkauf von Musikaufnahmen zustande kommt. Wer eure Live-Shows und euer ganzen Firmenkosmos so mal in Action erlebt hat, der wird, glaube ich, bei mir sein, wenn er sagt, das ist einfach was, wo man als Hörer oder als Nutzer einfach dabei sein will auch.
Ja, ne? Ja, genau. Also es geht weit über die Musik hinaus. Also natürlich steht alles irgendwie mit der Musik und mit den Bands in Verbindung. Aber ja, es ist ein Erlebnis.
Ja, und genau dieses Erlebnis gilt es ja dann eben auch künstlerseitig. Befriedigen hört sich immer so blöd an, weil das hört sich mal an, wenn man nur zu Kunden reden würde. Aber das gilt es ja auch als Künstler zu seinen Fans aufzubauen, glaube ich.
Genau.
Nochmal, aber unabhängig eben von Musikaufnahmen. Das wäre mir einfach wichtig.
Nee, das glaube ich funktioniert nach wie vor nicht. Also Aufnahme verstanden als eine Aufnahme, die auf dem Tonträger dann verbreitet werden muss. Das ist sicher richtig. Der Tonträger als solcher wird an Bedeutung nachlassen. Aber diese Aufnahmen, die kommen ja auch nicht aus dem Nichts. Das heißt, die kosten Geld. Es kostet Geld auch. Man kann bis zu einem gewissen Punkt alleine auf der Klaviatur der Social Networks spielen, aber das sind die absoluten Ausnahmen. Und wenn ein Künstler wirklich sich um seine Musik kümmert, dann geht er auf Tour, dann macht er Musik und der hat überhaupt keine Zeit mehr, sich um irgendetwas anderes zu kümmern. Und dann braucht er Leute, die ihm Türen öffnen, die sich kümmern, die ihm bis hin zum Koffer tragen. Also Das ist absolut notwendig und vor allem braucht er natürlich am Anfang, das ist so Geld. Ich erinnere mich an Lewe, Chef Audiolied, als er den eigenartigen Hamburger Preis Hans gewonnen hat zum ersten Mal und ihn auf der Bühne zerhackt hat und gesagt hat, das ist großartig, dass er mir den Preis verleiht, aber der Preis ist mit nichts dotiert. Geld wäre mir lieber gewesen. Und weil er es dringend brauchte, weil er natürlich auch die Geschichte finanzieren muss und weil das nicht sich von alleine dreht. Und da war mit Sicherheit mehr als Spaß und Luft und Laune und durch die Gegend hüpfen und in irgendwelche kleinen Dörfer fahren notwendig, um Audiolied dahin zu bringen, wo sie jetzt sind. Ganz viel Leidenschaft, aber am Ende natürlich auch ein bisschen Kohle.
Korrekt. Aber ob diese Kohle jetzt aus den Aufnahmen noch generiert werden kann, das ist halt fraglich, ist halt eher unwahrscheinlich. Denn es ist bei uns auch so, dass die Firma Audiolied ja aufgestellt ist wie so ein 360-Grad-Major eigentlich, klar, wo viele Kuchenstückchen irgendwie zusammenkommen, um das Ganze zu tragen. Und Tonträger oder überhaupt Aufnahmen sind eben nur ein Teil davon und kein besonders großer.
Ich habe mich gewundert. Ich war bei euch auf der Labelseite im Shop und da kann ich mich entscheiden zwischen Vinyl und CD, aber MP3 stand nirgendwo.
Ja, das ist ein Versäumnis, was ganz schnell aufgeholt wird.
Ist das denn auch ein Indiz dafür, dass Musik gar nicht das Hauptgeschäft ist?
Na, was heißt das Geschäft? Es strickt sich ja alles rund um die Musik und um die Künstler, aber die Aufnahmen an sich zu verkaufen, das ist vielleicht nicht das Hauptgeschäft, nee.
Ich drehe mich da vielleicht im Kreis, aber wenn wir...
Natürlich müssen die Aufnahmen bezahlt werden und die Aufnahmen stehen auch ganz vorne dabei, wenn man alles andere drumherum bauen möchte.
Klar, die werden auch die Fans, wenn sie etwas anderes als live haben wollen oder so, dann müssen sie irgendwie von irgendwoher irgendeine Quelle müssen sie ja haben. Und dann ist das Streaming oder ist es Radio, ist irgendwo, aber es muss diese Aufnahmen ja geben und diese Verbreitung. Also und man.
Ich meinte auch nicht nur, weil es ein kleiner Teil ist, ist es nicht wertvoll. Es ist schon, die Musik ist schon das Wertvollste, aber eben nicht wirklich zu monetarisieren.
Also ich finde, dass die Musik so wertvoll ist, das merkt man komischerweise wieder am, ich weiß nicht, ob das ansteigt, aber am Vinylverkauf. Also ich stehe manchmal im Plattenladen, hole mir eine Platte für einen Preis, wo ich mir denke, sag mal, du hast sie doch jetzt nicht mehr alle. Aber weil ich am Abend vorher im Konzert war und dann hat die Musik so eine Wertigkeit für mich, dass ich da ganz tief in die Tasche greife. Und ich glaube, wer so eine Band richtig liebt und so eine richtige Beziehung zu der aufgebaut hat, der gibt auch eine Menge Geld wirklich dann auch wieder für den Tonträger aus. Also um nochmal zur Frage des Wertes von Musik zu kommen. Wenn die Liebe zu der Band da ist, dann ist auf jeden Fall auch die Musik und auch der Besitz der Platte einfach für mich total wertvoll.
Sagen wir mal so, wenn der Tonträger tatsächlich auch wirklich was Besonderes ist, also wenn das irgendwie eine Compilation ist, hier die 10 besten Songs hintereinander geklatscht, weiß ich nicht, ob da wirklich eine Wertigkeit vorhanden ist. Aber auch bei mir ist es tatsächlich so, weil ja eingangs die Frage war, wie konsumierst du Musik? Ich gebe, wenn ich Musik physisch kaufe, fast nur Geld für Special Editions, Limited Editions, irgendwelche besonderen Editionen eben aus, die ich mir auch ehrlich gesagt gerne in den Schrank stelle. Bei mir ist sogar so weit gekommen, dass ich mir das aktuelle Radiohead-Album einfach nur gekauft habe, weil ich dieses Package so toll fand für 40 Euro. Ich glaube, ich habe es bis heute noch nicht mal ausgepackt, weil die Musik habe ich bei mir auf dem Rechner. Aber ich fand dieses Package einfach so toll, dass es bei mir im Schrank steht.
Gibt es das denn noch, wenn wir irgendwann nur noch die Wahl haben zwischen 3 Anbietern, von denen wir uns die Musik runterladen oder streamen können? Also kann das nicht auch zu einer Verödung dieser pluralistischen Musiklandschaft führen?
Es ist mit Sicherheit nicht wünschenswert und die Gefahr ist ja immer die gleiche, wenn sich Monopolstrukturen bilden, dass diejenigen, die die Monopole beherrschen, natürlich auch die Regeln bestimmen. Und das wäre natürlich nicht gut. Entscheidend finde ich momentan aber, wir haben ja eingangs das Thema, ist ja Streaming-Services gut oder schlecht? Und Streaming-Services sind relativ neu. Es gibt Abo-Modelle, es gibt verschiedenste Modelle, es gibt rein werbefinanzierte. Aber alle sind natürlich noch sehr unsicher, wie läuft das mit der Vergütung? Ist jetzt 0,0025 Cent, ist das genug oder sollten es 0,047 sein? Das ist schwierig und es ist momentan natürlich fast unmöglich, dass sich ein Markt herausbildet, solange es im Netz so viele Quellen gibt, die einfach ganz offensichtlich, absichtlich niemanden vergüten wollen. Über Peer-to-Peer haben wir noch gar nicht gesprochen. Es ist natürlich ein Problem, wenn ich mich irgendwo einlinken kann und besorge mir alles und das fällt völlig raus aus dem sogenannten Markt, also aus der Chance auch, dass der Künstler irgendwas erhält. Also gegen Peer-to-Peer als solches hätte ich es gar nicht, wenn sowas lizenzierbar wäre. Ist es aber nicht. Und da muss man, glaube ich, an dem Punkt muss man natürlich ansetzen. Und das wird auch langsam, es wird mehr und mehr passieren, denke ich. Da wird man aber sich finden.
Das ist ja auch eine Sache, die sich von selbst löst, die der Markt löst. Denn wenn man sich so Dienste wie Spotify anguckt, merkt man, dass die einfach wesentlich praktischer sind als die illegalen Angebote. Hm. Und wenn es geht, sowas legal zu machen, warum sollte ich als Nutzer dann noch auf das Illegale zurückgreifen?
Höchstens nur noch, weil es nicht verfügbar ist. Ne? Also ich benutze immer gern das Beispiel aus dem Filmbereich. Also diejenigen von uns, die vielleicht gerne amerikanische TV-Serien schauen, kennen das möglicherweise, wenn man sehr scharf auf die neueste Folge ist, die natürlich bis jetzt nur in Amerika ausgestrahlt wurde. Im Netz brennt schon eine Diskussion und man möchte mitdiskutieren. Viel mehr Möglichkeiten, als mir das irgendwo illegal zu besorgen, habe ich als Nutzer fast gar nicht. Weil wenn ich es könnte, würde ich sie sehr gerne kaufen. Ich glaube, es gab es mal bei Lost, bei der Serie, dass dann tatsächlich auf iTunes einen Tag nach US-Ausstrahlung gab es dann die Folge zum Download. Ich war sofort bereit, dafür Geld zu zahlen. Ich glaube, sehr, sehr viele andere auch. Also teilweise hängt es auch wirklich dran, bekomme ich die Sachen überhaupt auf legalem Wege?
Bei der Musik mittlerweile schon. Bei den US-Serien ist das natürlich noch ein bisschen was anderes.
Ich glaube, das Fass sollten wir jetzt nicht ausmachen, noch zu sprechen.
Das ich wollte es nur veranschaulichen, denn tatsächlich gibt es auch Fans, auch in meinem Bekanntenkreis kenne ich das, die jetzt einfach so scharf auf die, ist vielleicht jetzt ein extremes Beispiel, so scharf auf irgendeine alte B-Seite oder irgendeine alte Aufnahme oder Single sind und die so gerne hätten und dass sie so sehr wohl bereit wären, Geld dafür zu zahlen, aber es gibt sie einfach nicht.
Rainer, wie beurteilst du da die Rechtslage? Es sind ja auch neue Regelwerke im Gespräch gegen Raubkopien. ACTA zum Beispiel aus den USA hören wir von den Gesetzen SOPA und PIPA. Werden die der Musikindustrie nützen oder ist da auch irgendwas für den Hörer drin in diesen Gesetzen, was ihm nützen könnte?
Ich habe befürchtet, dass ich irgendwann auf diese Abkürzung angesprochen bin. Das war mir klar. Das ist natürlich momentan ein heißes Thema. Ist klar, zu den ganzen Abkürzungen, die gerade genannt worden sind, da geht's, es sind zum einen, ACTA ist ja ein Handelsabkommen, das geschlossen wurde. Und PIPA und SOPA sind Gesetze, die in den USA zumindest auf den Weg gebracht werden sollten. Und die Schwierigkeit ist bei sowas immer, wie kommt so etwas zustande? Da finde ich, da sehe ich einen großen Kritikpunkt, den man tatsächlich haben muss. ACTA, das wissen wahrscheinlich viele oder haben das mitbekommen. Die Hauptkritik war auch, wie es zustande gekommen ist. Unterm Strich geht es aber darum, dass sich diejenigen, die davon leben, Rechte auszuwerten, das ist jetzt der ganze große Korb des geistigen Eigentums, geht also nicht nur um Musik, sondern da geht es dann auch um Patente, um Marken, um Geschmacksmuster, um also den ganzen großen Blumenstrauß der Rechte, die es da gibt, der IP-Rechte, und die versuchen einfach gegen Plagiate jeder Form vorzugehen, weil das einen unglaublichen Schaden natürlich anrichtet bei denen, die Rechte haben, und das sind vor allem natürlich die reichen Länder. Und was für den Nutzer dabei herauskommt, ist, dass er, wenn sich diese Gesetzgebung weiterentwickelt, und ich denke, es wird weiter in diese Richtung sich bewegen, dass er natürlich Gefahr läuft, also dass zum einen das illegale Angebot möglicherweise tatsächlich zurückgedrängt wird und er ein paar illegale Quellen verliert. Und die Frage ist dann natürlich noch an anderen Rechten, die er hat, die der Nutzer hat, die wir alle haben, Thema Datenschutz, inwieweit sich solche Regelungen überhaupt angemessen umsetzen lassen. Das wird auch noch eine gewisse Zeit brauchen, bis man dort an einem Ziel ist.
Können denn diese Regelwerke die Geschäftsmodelle der Musikindustrie noch über eine gewisse Zeit hinaus retten? Oder lässt sich das sowieso nicht mehr aufhalten, dass man umdenken muss und alternative Geschäftsmodelle entwickeln muss? Hendrik.
Also wieder die Musikindustrie. Ja, die Geschäftsmodelle der Musikindustrie.
Audiolith sagt was in dieser Industrie.
Na, ihr habt ja Alternativen entwickelt. Wäre es euch denn trotzdem lieber, über die Musik mehr Geld zu verdienen?
Natürlich wäre es an jeder Ecke schön, etwas mehr Geld zu verdienen, denn das Geld ist wahnsinnig knapp. Aber man kann das nicht so auf Druck erzeugen. Außerdem sind wir nicht die Gesetzgebung. Ich denke, wir sehen das ganz pragmatisch und gucken, was passiert und wie wir, ja, wo wir das Geld herbekommen. Und aus den Streamingdiensten ist es momentan jedenfalls noch nicht. Und ich glaube, es wird es auch in Zukunft nicht sein. Das haben wir noch gar nicht thematisiert. Angemessene Vergütung, was das heißt. Und das ist bei den Streamingdiensten eben wahnsinnig wenig, wo beim Künstler ja nahezu nichts übrig bleibt.
Das heißt, ein Streamingdienst ist für dich auch auf jeden Fall das schlechtere Modell als zum Beispiel der direkte digitale Verkauf, beispielsweise im iTunes Store.
Nein, oder? Es ist nicht das schlechtere, es ist das schlechter bezahlte.
Okay.
Also, ja, als wie gesagt, ich bin da auch zwiegespalten. Als Nutzer ist es ist das Beste, was es gibt.
Ich meine es jetzt aus Labelsicht.
Ja, es kommt natürlich da weniger Geld raus, klar.
Also ich weiß nicht, wie ich das sehe, ist es auch so, also wir machen ja, wie gesagt, wir streamen ja Musikvideos und da ist es ja auch so, dass wir quasi zu diesem Streaming auch quasi noch eine Plattform darstellen, um Künstler bekannt zu machen oder ich meine, wir haben halt auch eine Redaktion, die so einen Hauptstream zusammenstellen und wenn jemand Tape TV in den Browser eingibt, dann sieht er erstmal da ein Programm mit Musikempfehlungen aus der Redaktion, das kommt ja noch dazu, also wenn man das so aufbaut, ist Streaming ja, nicht nur, dass ich in der Cloud rumbrowse, sondern ich kriege auch Empfehlungen und da schließt sich ja wieder der Kreis zum zur Promo von Musik.
Genau, wenn es was redaktionell Betreutes ist, ist es natürlich auch schon wieder was anderes. Dann kann man den Werbecharakter dessen nicht unterschätzen.
Merkt ihr das denn bei Tape TV, dass dann diese Künstler auch gezielt mehr aufgerufen werden, die ihr redaktionell featured?
Naja, es ist ja nicht so, dass wir da Künstler jetzt quasi erfinden. Das sind Künstler, die sind schon, die kommen schon ganz gut an. Also zum Beispiel so, wir hatten die erste On-Tape-Sendung damals mit Casper im Mai und der ist ja dann auch durch die Decke gegangen. Ob die Sendung jetzt durch die Decke gegangen ist, weil Casper schon erfolgreich war oder ob wir noch was zu seinem Erfolg beisteuern konnten, das kann man, glaube ich, so gar nicht genau sagen. Aber es ist halt, ich glaube, es ist ganz gut, wenn Künstler eine Fläche haben, auf der sie stattfinden können. Und die eventuell auch über die Musikvideos hinausgeht. Also wir machen ja zum Beispiel auch Formate, wo quasi Fans ihre Künstler auch sehen, wie sie bisher noch nicht gesehen haben, also über das Musikvideo hinaus. Und Künstler, die dazu bereit sind und vor allem auch diesen User-Dialog aufnehmen wollen, die können da eine Menge machen.
Gibt es denn bei euch, sorry, wenn ich jetzt nicht so ganz im Bilde bin, aber es gibt bei euch doch schon die Möglichkeit, auch direkt zum Produkt des Künstlers, also in dem Fall zu einer Platte oder so weiter, zu gelangen und dafür auch Geld auszugeben, oder? Über das Video noch.
Genau. Ja. Also wir haben quasi Icons, die dann halt direkt zum Store bei iTunes oder
so Affiliate-Links.
Ja, genau.
Nee, das ist natürlich auch, also das wäre nochmal mein Plädoyer, dass man natürlich auch einfach den Leuten erstmal die Möglichkeit geben muss, Geld auszugeben. Also wir machen das bei uns in der iPad-Version von Intro auch so, dass unter jeder Plattenrezension ist sofort ein iTunes-Link und man kann sie hören, in dem Fall, dass man zum Beispiel auch eingebettete Musikvideos hat und wenn es einem gefällt, kann man mit nur einem Mausklick denn, wenn man denn wirklich bereit dazu ist, sofort auch sein Geld da lassen, wenn man denn will.
Fühlt ihr euch denn bei Intro irgendwie eingeschränkt durch die Möglichkeiten, die es im Moment gibt? Würdet ihr euch irgendwas anders wünschen, um mehr mit Musik auf der Seite zu machen zum Beispiel?
Also ich glaube, so Streamingdienste sind da natürlich schon der absolut logische Fall jetzt. Also für mich als Redakteur einer Musikwebsite ist es natürlich einfach relativ schwierig, dass ich da seit Jahren nicht flächendeckend Musik abbilden kann. Also klar, durch die Einbettung von YouTube oder TapeTV oder Putbud oder was es alles gibt, kann ich das natürlich, aber eben nur bis zum gewissen Grad. Aber letztendlich in einer Internet-Diskussionskultur fände ich es einfach sehr hilfreich, wenn alle den gleichen Zuweg zu einer Musik haben, über die wir da gerade sprechen. Also wir arbeiten auch daran, klar. Aber das finde ich nach wie vor schwierig. Und ich finde es auch schwierig, dass man mittlerweile fast einen Informationsnachteil hat, weil sozusagen die Leser selber schon auf einem ganz anderen Informationslevel sind als man selber, wenn man sich denn an die offiziellen Quellen hält. Also vielleicht ein ganz nettes Beispiel ist, dass vor circa einem Jahr das Album einer großen amerikanischen Band erschienen ist. Und es ist wie so viele Alben vorab geleakt im Netz, sofern man das heutzutage überhaupt noch sagen kann. Und dann kriege ich zwei Tage später von der Plattenfirma der Band eine Mail, in der drin steht, jetzt wo das Album geleakt ist, können wir es auch bemustern. Und ich habe nur geantwortet, jetzt wo es geleakt ist, braucht ihr es nicht mehr bemustern.
Okay. Ja, was muss sich verändern, damit Künstler in Zukunft noch ihr Auskommen haben, sei es durch die Musik oder durch das, was sich da drumherum entwickelt? Ich hätte da ganz gerne von jedem von euch noch ein kurzes Abschlussstatement. Also welche Veränderung wünscht ihr euch, damit Künstler von dem, was sie tun, leben können? Peter, willst du anfangen?
Ich wünsche mir sowas wie ein Abo-Modell für Künstler, ehrlich gesagt, dass ich als Nutzer immer sofort Bescheid bekomme, wenn der Künstler irgendwas Neues produziert, wenn er auf Tour geht und so weiter, und wenn ich dann auch sofort die Möglichkeit habe, dafür Geld auszugeben, so eine Art Premium-Modell für Künstler, das wäre das, was ich mir wünsche. Ich glaube weiterhin, dass mit Musik Geld verdient wird. Ich glaube nicht unbedingt, dass das auch nach wie vor durch Musikaufnahmen passiert, allerdings.
Rainer, muss sich die Rechtslage ändern?
Die Rechtslage wird sich weiterentwickeln. Die Rechtslage sollte sich tatsächlich ändern, aber nicht auf dem Urhebergesetz, auf dem urheberrechtlichen Bereich, zumindest nicht im entscheidenden Maße. Ich würde mir wünschen, dass die Provider, die Technikseite, mehr Verantwortung dafür übernehmen, was im Internet passiert, einerseits. Und zum anderen, dass natürlich Künstler weiter die Möglichkeit haben, dass es genug Wahnsinnige wie Audiolith gibt, die ihre Zeit und Geld in die Musik und in die Förderung hineinpumpen, damit sie überhaupt eine Chance haben, mit der Nasenspitze über die Wasseroberfläche zu kommen.
Okay, Hendrik, was muss sich ändern?
Ich wünsche mir, dass die Konzerne, die Firmen, die Geld verdienen mit Musik, mit Content, ja, dass sie einen Teil davon auch abgeben, wenn sie auch dazu gezwungen werden müssen. Und zwar an die Künstler beziehungsweise die Kreativen, die Leute, die das gemacht haben.
Und das letzte Statement von Fabian.
Also ich glaube, so seit 10 Jahren leben wir da, was die Musik angeht, in einer Welt, wo, also wenn wir uns heute auf eine Veränderung einigen würden, die wäre morgen, glaube ich, schon wieder obsolet. Was sich genau verändern muss, das ist, glaube ich, schwierig. Also diesen so Abo-Dienst, was ja auch wiederum die Verkürzung des Weges direkt zum Künstler angeht, das ist gut. Technische Sicherheit von Songs auch, also dass wer auch immer der Rechteinhaber ist, kontrollieren kann, was damit passiert. Auch ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, es gibt so viele Themenfelder, die man da noch besprechen kann, so, und jeden Tag eine neue Veränderung. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sich das irgendwie einpendelt und irgendwie wird es schon gehen, dass wir alle davon leben können.
Okay, persönliches Abschlussstatement. Das war der Online-Talk für diese Woche. In einer Woche gibt's dann den nächsten. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Peter Flore von intro.de, Rainer Karl, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, Hendrik Menzel vom Label Audiolith und Fabian Häuser von TapeDV. Vielen Dank. Mein Name ist Thomas Reintjes. Tschüss.